NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages mit Charlotte Voss. In der kommenden halben Stunde schauen wir auf folgende Themen. Der Streit zwischen den NATO-Partnern Türkei und USA verschärft sich. Nordkorea setzt offenbar sein Atomprogramm fort. Die Grünen fordern angesichts von Dauerhitze und Dürre einen milliardenschweren Klimafonds. Tausende Menschen feiern Christopher Street Day in Hamburg. Und der erste FC Köln macht es besser als der Hamburger SV, gewinnt sein erstes Spiel in der neuen Saison der zweiten Fußball-Bundesliga. Der Streit zwischen den NATO-Partnern Türkei und USA geht in die nächste Runde. Nach den US-Sanktionen im Konflikt um den in der Türkei festgehaltenen US-Pastor Andrew Bronson hat Präsident Erdogan vergleichbare Vergeltungsmaßnahmen angekündigt. Karin Sens in Istanbul, was genau hat Erdogan denn eigentlich angeordnet?
Also er hat offensichtlich angeordnet, dass es Sanktionen geben soll, Gegensanktionen gegen zwei Minister in den USA. Er nannte dabei den Innenminister und ebenfalls den Justizminister. Also sozusagen Auge um Auge, muss man schon fast sagen, denn die USA hatten ja Mitte der Woche genau diese Sanktionen auch erlassen gegen den Minister hier in der Türkei von Justiz und den Innenminister. Und da ging es eben darum, dass die Vermögen dieser beiden Minister eingefroren werden sollen. Die Betonung lag auf mögliche Vermögen. Und ähnlich hat es Erdogan jetzt eben auch formuliert, falls sie einen Besitz in der Türkei haben, wovon übrigens viele dann doch nicht ausgehen, dass US-Minister hier in der Türkei Besitz haben.
Also wie sinnvoll ist dann überhaupt diese Maßnahme von Erdogan? Wie ist die dann einzuschätzen, wenn sie unter Umständen total wirkungslos ist?
Also es geht tatsächlich wohl mehr um das Symbol. Und bei den USA hat man schon gesehen, dass es dann durchaus eine Wirkung hatte, als die Sanktionen gegen die türkischen Minister erlassen wurden. Denn die türkische Lira, die ja schon seit Monaten schwächelt, also einen extrem schlechten Kurs hat, die ist eben Ende der Woche nochmal auf ein neues Rekordtief gesunken.
Also vermuten Sie eigentlich dahinter, dass die wirtschaftliche Entwicklung der Türkei jetzt ausschlaggebend ist, dass wir jetzt dieses Kräftemessen sozusagen erleben?
Das glaube ich tatsächlich nicht, aber der CHP-Chef, also der Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu, hat es, glaube ich, aus seiner Sicht doch sehr gut auf den Punkt gebracht. Er sagte nämlich, dass diese Sanktionen der USA die Ehre der Türkei, des türkischen Volkes getroffen haben. Schon erstaunlich, dass das eben auch vom Oppositionsführer kam, denn was die US-Sanktionen tatsächlich bewirkt haben, war, dass sich auch die Opposition hinter Erdogan gestellt hat und man hat gesagt, jede Gegenmaßnahme, die die Regierung treffen wird, werden wir mit unterstützen. Und wenn man weiß, wie die Stimmung hier in der Türkei ist, das ist also schon, dass die Opposition also Erdogan kritisiert, wo auch immer das möglich ist, dann glaube ich, ist es schon sehr spannend, so etwas zu beobachten, denn Erdogan hat damit eben auch sozusagen eine Art Feigenblatt bekommen für den schlechten Kurs der türkischen Lira. Er hat gesagt, guck an, die USA sind schuld, die wollen sozusagen einen wirtschaftlichen Putsch gegen die Türkei führen. Sowas haben wir auch auf Twitter gelesen, solche Formulierungen, dass es eben nach einem Militärputsch, den es ja vor 2 Jahren hier gegeben hat, jetzt eben einen wirtschaftlichen Putsch geben könnte oder der versucht wird, angestrebt wird. Und da sieht man natürlich die USA als Drahtzieher offensichtlich.
Meinen Sie, dass US-Präsident Trump das unterschätzt hat, die Wirkung, die seine Sanktionen haben könnten?
Das ist sehr schwer zu beurteilen. Was ich allerdings sehr spannend fand, ist, wir haben ja mehrere US-Bürger, die hier in der Türkei in Haft sind. Allerdings hat Trump sich auf den evangelischen Pastor konzentriert aus North Carolina. Die anderen US-Bürger, zumindest 2 davon, haben türkische Wurzeln. Die werden in seinen Tweets niemals erwähnt. Bei Bronson hat er gesagt, das ist ein ehrenwerter Mann und er werde ihn befreien. Zu den anderen haben wir keine Tweets gelesen.
Es mutet aber schon erstaunlich an, dass heute diese Sanktionen oder Gegenmaßnahmen von Erdogan verkündet werden. Denn gestern gab es ja ein Außenministertreffen des türkischen und des amerikanischen. Danach hieß es, man habe konstruktive Gespräche geführt. Wie passt das zusammen?
Nun, ich glaube, man musste schon sehr genau hinhören. Und Außenminister Cavusoglu, der türkische Außenminister Cavusoglu, hatte gesagt, es gibt sehr viele Punkte, in denen wir uns einig sind. Er hat aber nicht gesagt, in welchen. Und offensichtlich gehört Brunson nicht dazu. Die beiden Länder haben sehr viel mehr Streitpunkte. Und im Hintergrund steht sicherlich einer der Hauptstreitpunkte, und das ist Fethullah Gülen. Das ist der islamische Prediger, den die Türkei für den Putschversuch vor 2 Jahren verantwortlich macht. Und er lebt in den USA im Exil, und die Türkei möchte seine Auslieferung. Das haben die USA bisher immer abgelehnt. Und Erdogan hat dann letztes Jahr schon mal vorgeschlagen, gebt uns unseren Prediger, dann bekommt ihr euren Pastor. Darauf sind die USA nicht eingegangen. Aber das ist sicherlich der Hauptstreitpunkt. Dann gibt es aber auch Streit über Rüstungsgeschäfte mit den USA. Es gibt Streit über eine Kurdenmiliz in Nordsyrien, die USA unterstützen. Die Türkei fühlt sich von dieser Kurdenmiliz bedroht, weil sie sagt, die arbeiten mit der PKK zusammen und das ist eine Terrororganisation, die hier in der Türkei verboten ist, so die Argumentation an dieser Stelle. Also es gibt sehr viele Konfliktpunkte. In einigen hat man es immer wieder geschafft, sich zu einigen, in einigen eben nicht.
Wo kann eine mögliche Lösung liegen?
Also die beiden Außenminister haben ja schon angekündigt, dass jeder sozusagen wieder in sein Land zurückreisen wird und daran intensiv gearbeitet wird, diese Probleme, diesen Streit zu lösen. Es werden sicherlich intensive diplomatische Gespräche geführt. Das hat Erdogan heute tatsächlich auch nochmal so bestätigt und gleich nachgeschoben. Er hofft, dass die US-Seite zur Vernunft kommt. Es ist sicherlich sehr spannend, wie dieser Konflikt gelöst wird. Aber viele gehen davon aus, dass es nicht lange dauern wird, bis der nächste Konflikt kommen wird.
Informationen und Einschätzungen von Karin Senz aus Istanbul. Im Iran hat es erneut Proteste gegeben. Einem Bericht zufolge wurde dabei eine Religionsschule in der Nähe der Hauptstadt Teheran attackiert. Die Menschen im Iran sind unzufrieden. Zum einen wegen ihrer wirtschaftlichen Situation, zum anderen wegen des regierenden Klerus. Michael Lehmann mit den Einzelheiten.
Gut einen Monat nach den Protesten im Teheraner Bazarviertel kursieren in sozialen Medien neue Aufnahmen von Widerstand und Demonstrationen im Iran. Diesmal waren es etwa 500 Demonstranten, die eine Schule für Theologiestudenten südlich von Teheran angegriffen haben. Sie sollen zunächst mit Sprechchören gegen die geistliche Führung des Iran protestiert haben. Diese solle sich aus der Politik heraushalten, skandierten die Menschen. In sozialen Medien ist die Rede von mehreren Teilnehmern, die anschließend versucht haben, sollen Türen der Religionsschule einzutreten. Die Polizei und andere Sicherheitskräfte haben mit Festnahmen und einem offenbar harten Einsatz die Lage relativ schnell wieder unter Kontrolle bekommen. Es soll dabei auch Verletzte gegeben haben. Berichte, dass auch Feuer an der Schule gelegt wurde, lassen sich nicht überprüfen im Moment. Seit 4 Tagen sind in mehreren Städten des Iran immer wieder kleinere Proteste zu beobachten. Es sind Wut und auch Verzweiflung über immer weiter steigende Preise im Iran, die sich entladen. Die Landeswährung Rial hat in den letzten Wochen fast 3/4 ihres Werts verloren. Manche Preise haben sich um fast 300% erhöht. Die iranische Führung versucht zwar durch subventionierte Lebensmittelpreise die Versorgung der Bevölkerung mit dem Nötigsten zu gewährleisten, die Lage ist aber bereits seit Wochen extrem angespannt. Auch durch die US-Sanktionen, die im Atomstreit offiziell erst von kommenden Montag an verhängt werden, sich aber längst im praktischen Leben auswirken. Im Teheraner Parlament soll es um ein mögliches Devisenpaket heftigen politischen Streit geben. Mit ihm will die Regierung versuchen, die Geldentwertung im Land abzubremsen.
Knapp 2 Monate nach dem historischen Treffen von Nordkoreas Machthaber Kim und US-Präsident Trump hat der isolierte Staat die Beschlüsse bekräftigt. Nordkoreas Außenminister sagte in Singapur, beide Seiten müssten parallel die entsprechenden Schritte gehen. Die entsprechenden Schritte hatten Kim und Trump im Juni hin vereinbart, und zwar hin zu einer atomaren Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel. Details sind bis heute unklar. Einem Expertenbericht zufolge, der jetzt für den Sicherheitsrat angefertigt wurde, hat die Führung in Pyongyang das Atomprogramm nicht aufgegeben und verstößt weiter gegen UN-Resolutionen. Dazu aus New York Georg Schwarte.
Nordkorea setzt sein Atomprogramm offenbar ungeachtet anderer Ankündigungen weiter fort. Zu dem Schluss kommen UN-Experten in einem Bericht für das am Montag tagende UN-Sanktionskomitee. Nordkorea umgehe zudem bestehende Sanktionen auf immer raffiniertere Weise. So importiere das Land möglicherweise 3-mal mehr Öl- und Benzinprodukte, als es nach dem bestehenden Sanktionsregime dürfte. Öl und raffinierte Benzinprodukte würden auf hoher See durch sogenannte Ship-to-Ship-Lieferungen verladen, um Importwege zu verschleiern. Nordkoreanische Tanker würden zudem die nach internationalem Seerecht zwingend vorgeschriebene automatische Identifizierung der Schiffe ausschalten. Schiffsnamen würden geändert, nicht registrierte Tanker verwendet. Zudem fänden die Transaktionen zumeist nachts statt. Nach amerikanischen Unterlagen an das UN-Sanktionskomitee gäbe es zwischen Januar und Ende Mai allein 89 Verstöße Nordkoreas gegen die Öl- und Benzinsanktionen. Nordkorea habe laut der UN-Experten zudem nicht aufgehört, Waffen und Munition in Kriegs- und Krisengebiete zu liefern, um so an Devisen zu kommen. Syrische Waffenschmuggler erhielten Kleinwaffen aus Nordkorea, ebenso die Rebellen im Jemen. Waffen- und Munitionslieferungen gehen demnach auch in Länder wie Libyen und den Sudan. Die UN-Experten kommen zu dem Schluss, dass alle Länder umgehend ihre Maßnahmen zur Einhaltung der UN-Sanktionen gegen Nordkorea drastisch verschärfen müssten. Das gelte besonders für die bestehenden Sanktionen im Finanz- und Bankenbereich. Sie seien die am schlechtesten umgesetzten und am wenigsten kontrollierten Sanktionen überhaupt. Der Bericht spricht von mindestens 5 Ländern, mit denen Nordkorea weiter ungestört und ungehindert Finanzgeschäfte mache. Alle in der Europäischen Union geschlossenen Konten und Bankverbindungen seien mittlerweile von Nordkorea nach Asien verlegt worden. Nordkoreanische Diplomaten spielen nach dem UN-Bericht eine Schlüsselrolle bei der Umgehung der Finanzsanktionen. Sie hätten für das Regime im Namen ihrer Familienangehörigen Konten eröffnet und würden zahlreiche Scheinfirmen in den Ländern führen, in die sie als Diplomaten entsandt wurden. Am Montag tagt das UN-Sanktionskomitee in New York, um über möglicherweise neue Sanktionen und über die Einhaltung der bestehenden Sanktionen zu beraten. Die USA hatten erst am Freitag Russland vorgeworfen, gegen die gültigen Sanktionen zu verstoßen und zuletzt 10.000 nordkoreanischen Gastarbeitern neue Arbeitsverträge gegeben zu haben. Nordkorea nimmt auf diese Weise Milliardensummen an Devisen ein, während die Arbeiter lediglich Hungerlöhne erhalten. Ein klarer Verstoß gegen das Sanktionsregime. Moskau hatte umgehend den zuerst vom Wall Street Journal berichteten Vorwurf dementiert und erklärt, es handele sich um Altverträge. Sollte das UN-Sanktionskomitee am Montag neue Maßnahmen gegen Pjöngjang empfehlen, muss am Ende der UN-Sicherheitsrat darüber entscheiden. US-Präsident Trump hatte zuletzt die großen Fortschritte mit Nordkorea gelobt und darauf verwiesen, dass es seit Monaten keinen weiteren Raketentest gegeben habe. Außenminister Pompeo wiederum sagte zuletzt, Nordkorea sei noch weit davon entfernt, alle Forderungen zum Stopp des Raketen- und Atomprogramms umgesetzt zu haben.
In den ersten 7 Monaten dieses Jahres sind mehr als 1.500 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken. Mehr als die Hälfte von ihnen allein in den vergangenen 2 Monaten. Und das, obwohl weniger Menschen über das Mittelmeer geflohen sind. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR fordert deshalb die Aufrechterhaltung der Seenotrettung.
Das Mittelmeer grenzt an viele Länder und es grenzt auch an Europa. Was für uns wichtig ist, und das ist auch ein wichtiges Grundprinzip, die Seenotrettung muss aufrechterhalten bleiben. Das heißt, Menschen, die in Seenot sind, müssen gerettet werden. Und da müssen alle Staaten eben auch mithelfen,
sagte Martin Rentsch vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR im Deutschlandfunk. Die Organisation spricht davon, dass das Mittelmeer weltweit die tödlichste Seeroute sei. Denn obwohl in diesem Jahr mit 60.000 Menschen nur noch etwa halb so viele Migranten über das Mittelmeer gekommen sind, stieg die Zahl der Todesfälle. Das UNHCR beschreibt die Lage als dramatisch und außergewöhnlich. Rentsch fordert, es müsse endlich eine politische Lösung geben.
Man kann einfach nicht die Verantwortung für die Leute nach Nordafrika abschieben, sondern Europa bzw. alle Anrainerstaaten im Mittelmeerraum haben dort eine Verantwortung und das kann nur mit politischem Willen dann untermauert werden und daraufhin müssen dann Lösungen erarbeitet werden.
Das UN-Flüchtlingshilfswerk fordert zum Beispiel, die Schmugglernetzwerke auf den Transitrouten zu zerschlagen. Auch Bundesaußenminister Maas von der SPD meint, es brauche eine europäische Lösung innerhalb weniger Wochen. Maas schlägt in der Frankfurter Rundschau vor, Länder, die nicht mitmachen, sollen sich in anderen Bereichen engagieren, etwa bei der Bekämpfung der Fluchtursachen. Wie die Welt berichtet, haben sich Italien und die anderen EU-Länder immer noch nicht einigen können, wer die von der EU-Marinemission Sophia geretteten Migranten aufnimmt. Privaten Seenotrettern verweigert Italien seit Juni das Anlegen in seinen Häfen. Seit Donnerstag sucht ein Rettungsschiff mit 87 Flüchtlingen an Bord eine Anlegemöglichkeit.
Deutschland hat am 1. August Sonnabend die Sommerhitze genossen, aber auch geächtzt. Tausende strömten in Freibäder, einige standen im Stau. Für den Abend sagt der Deutsche Wetterdienst in der Südosthälfte teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen voraus. Auch im Norden soll es vereinzelt Gewitter geben. Im Rhein-Neckar-Raum und am Oberrhein erwarten die Meteorologen erneut Temperaturen bis zu 38 Grad. Die Politik diskutiert inzwischen über mögliche Konsequenzen aus dem Rekordsommer. Zum aktuellen Stand der Diskussion aus Berlin, Katrin Brandt.
Menschen, Städte, Umwelt und Natur in Deutschland müssen widerstandsfähiger gegen den Klimawandel gemacht werden. Und zwar jetzt, glaubt Annalena Baerbock, die Parteichefin der Grünen.
Dieser Sommer, diese Hitze, diese Dürre unterstreicht nochmal, wir können auf keinen Fall warten. Die Klimakrise hat jetzt ihre Auswirkungen.
So Baerbock im NDR. Der Bundesregierung warf sie vor, zu lange die Augen verschlossen zu haben. Die Klimakrise sei als etwas betrachtet worden, das in anderen Regionen der Welt passiere, weshalb die Regierung geglaubt habe, mit der Agrar- oder Verkehrswende und dem Kohleausstieg noch warten zu können. Der Klimaanpassungsplan zum Beispiel sei von 2008. Nun aber ist es nach Auffassung der Grünen Zeit für einen Klimafolgenanpassungsfonds in Deutschland. So heißt es in einem Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Bezahlt werden sollten aus diesem Fonds, so Baerbock,
Hitzeschutzprogramme, andere Bauweisen in den Städten, Hochwasserschutzprogramme oder aber auch dann Entschädigungszahlungen für diejenigen, die am Ende alles verloren haben bei Extremwetterereignissen.
Unterstützt werden sollte zudem nach Auffassung der Grünen die Entsiegelung von Flächen und die Anpassung der Landwirtschaft durch robustere Pflanzen. Insgesamt sollten in dem Fonds rund 2 Milliarden Euro bereitstehen. Gefüllt würde er aus CO2-Abgaben, zum Beispiel durch höhere Steuersätze auf Kohle, Heizöl und Erdgas. Einen Aktionsplan fordert auch Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund, denn besonders die Kommunen müssten sich auf künftige Hitzeperioden besser vorbereiten. Die Wasserversorgung zu optimieren, mehr Grün in die Stadt zu bringen und mehr Pflanzen einzusetzen, die dem Klimawandel besser angepasst seien, das müsse das Ziel sein, sagte Landsberg dem Handelsblatt. Bund, Länder und Gemeinden sollten sich zusammentun und zusätzliche Finanzmittel bereitstellen. Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, warnte unterdessen in der aktuellen Debatte vor Schuldzuweisungen. Im NDR sagte die SPD-Politikerin,
dass es nicht sein kann, dass wir jetzt den Bauern die Schuld in die Schuhe schieben, dass sie an allen Klimaproblemen sozusagen verantwortlich sind. Denn da müssen wir insgesamt als Gesellschaft nachdenken.
In der Diskussion um Hilfen für die dürregeschädigten Bauern forderte sie die Bundesregierung auf, nicht auf Zeit zu spielen. Natürlich müsse man sich die Schäden ansehen. Die Landwirte bräuchten aber jetzt Klarheit, so Schwesig. Besonders die Betriebe müssten unterstützt werden, die in ihrer Existenz bedroht seien. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat seitens der Bundesregierung Unterstützung versprochen, will aber abwarten, bis der Erntebericht vorliegt.
Ja, und die anhaltenden hohen Temperaturen und der fehlende Regen sorgen immer wieder für Waldbrände. Zur Stunde läuft ein Großeinsatz in Strehlen am Niederrhein nahe der A40. Ralf Lachmann war vor Ort.
Ein Kranfahrzeug mit Kettensäge und eine Raupe haben inzwischen Schneisen geschlagen. Unter dem Wald verläuft in 1 Meter Tiefe die Ölpipeline von Rotterdam nach Köln. Nur einige 100 Meter entfernt in Venlo stehen riesige Rohöltanks. Beides will die Feuerwehr schützen. Zuvor durfte sie nicht vorrücken, weil in dem Waldgebiet explosive Phosphormunition aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet wurde. Das hat sich aber nicht bestätigt. Stundenlang wurden die Flammen deshalb vor allem aus der Luft mit einem Löschhelikopter bekämpft. Schaulustige störten den Einsatz. Einige hielten sogar an der Autobahn, um Fotos zu machen. Wieso das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Um die Einsatzkräfte abzulösen, sind mittlerweile auch Feuerwehren aus Düsseldorf und dem Ruhrgebiet angerückt, denn der Brand wird wohl erst im Laufe des Abends gelöscht sein.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Und heute Mittag war es soweit. Eine Internetseite mit dem Namen Aufstehen ging online. Macherin der Seite im Sinne von Ideen und Impulsgeberin ist Linken-Fraktionschefin Sarah Wagenknecht. Online am 4. September soll es dann offiziell losgehen. Wagenknecht will Bürgern und ihren Sorgen, Themen und Forderungen an die Politik eine Plattform bieten. Sabine Müller hat sich die Seite mal genauer angeschaut.
Oh, the times, they are a-changin'.
Um 14 Uhr und 15 Sekunden hört Bob Dylan auf, von den sich wandelnden Zeiten zu knarzen. Und auf der Webseite aufstehen.de erscheinen die ersten Inhalte. Den Bürgern muss zugehört werden, heißt es da in großen Buchstaben. Und in kleinen Videobotschaften werden Unterstützer der Bewegung vorgestellt.
Die Leute fühlen sich irgendwie nicht verstanden und nicht beachtet.
Ich bin ein bisschen beängstigt, was den Rechtsruck in der Gesellschaft angeht.
Dass meine Rente klein ist, obwohl ich mein Leben lang gearbeitet habe.
Es müsste ein Ruck durch unsere Gesellschaft gehen. Es muss wieder Leute geben, die mehr Zivilcourage an den Tag legen.
Ganz normale Bürger, vom Bauarbeiter über die Lehrerin bis zum Pastor, erzählen von ihren Sorgen und Nöten. Schlechte Entlohnung, hohe Mieten und Kita-Gebühren, Rassismus. Auf Menschen wie Sie setzt die linke Fraktionschefin Sarah Wagenknecht für ihre Sammelbewegung.
Die Leute wünschen sich eine andere Politik und die würden sich auch nicht von der Demokratie abwenden, wenn sie wieder das Gefühl hätten, da ist eine Regierung, die sich wirklich für sie einsetzt. Da ist eine Organisation, wo sie ernst genommen werden. Wenn uns das gelingt, viele von diesen Menschen zu erreichen, dann glaube ich, kann die Bewegung eine wirkliche Macht werden.
Das sind große Hoffnungen. Aber ob sie sich erfüllen, ob die neue Sammlungsbewegung tatsächlich die politische Debatte so beeinflussen kann, dass am Ende linke Mehrheiten stehen, ist völlig unklar. Prominente Gesichter aus Politik und Gesellschaft wären sicher hilfreich, aber sie fehlen bisher. Sympathisanten wie die frühere grüne Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer oder der SPD-Abgeordnete Marco Bülow sind nun wirklich keine politischen Schwergewichte. Es wird gemunkelt, der Liedermacher Konstantin Wecker könnte mitmachen und der Schriftsteller Ingo Schulze. Sicher an Bord ist bisher der Dramaturg Bernd Stegemann. Aus der Politik kam schon viel Kritik an Wagenknechts Plänen, seit sie bekannt wurden. Aktuell äußert sich vor allem die SPD lautstark. Parteivize Ralf Stegner kommentiert auf Facebook:
Eine PR-Initiative mit notorischen Separatisten an der Spitze, die übrigens bei europäischen oder integrationspolitischen Themen keineswegs progressive oder gar linke Positionen vertreten.
Und der Chef der NRW-SPD, Sebastian Hartmann, twittert:
Die linke Sammlungsbewegung in Deutschland ist seit 1863 die SPD.
Hochoffizieller Start der neuen Bewegung ist in einem Monat. Dann lädt Wagenknecht in Berlin zur Pressekonferenz. Vermutlich präsentiert sie dann mehr Unterstützer und Pläne, wie genau die Bewegung politisch aktiv werden will, um einen linken Neustart in Deutschland zu schaffen.
Und Sabine Müller hat es erwähnt, Mieten ist ein Thema, das viele Bürger umtreibt. In der Realität entscheidet ja oft der Geldbeutel, wo man wohnt, da Mieten besonders in Ballungsgebieten wie Hamburg, Hannover, Köln oder Düsseldorf mächtig anziehen. Und die Anzahl der Sozialwohnungen, also staatlich subventionierter Wohnraum in A-, B- oder C-Lagen, wird immer weniger. Im vergangenen Jahr gab es bundesweit noch rund 1,2 Millionen Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen und damit etwa 46.000 weniger als im Jahr davor. Marco Schleicher berichtet.
Vor rund 10 Jahren waren es sogar noch 2,1 Millionen Sozialwohnungen, also fast doppelt so viele wie jetzt. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor. Seit 2006 sind die Länder für den sozialen Wohnungsbau verantwortlich. Sie bekommen Milliardenzuschüsse vom Bund, aber diese sind nicht zweckgebunden und werden häufig zumindest zum Teil für andere Projekte ausgegeben. Ein weiteres Problem ist, dass die staatlich bezuschussten Wohnungen nach einer gewissen Frist aus der Mietpreisbindung wieder herausfallen. Die Grünen fordern, dass Kanzlerin Merkel das Thema zur Chefsache macht. Eigentlich ist für das Bauen Bundesinnenminister Seehofer zuständig. Nach Berechnungen der Immobilienverbände sind bundesweit pro Jahr bis zu 400.000 neue Wohnungen nötig, rund 80.000 davon für Geringverdiener. Mit am schlechtesten ist der Stand bei Sozialwohnungen derzeit in Mecklenburg-Vorpommern.
Seit 2011 gibt es in Deutschland keine Wehrpflicht mehr. Der damalige Verteidigungsminister zu Guttenberg von der CSU schaffte sie ab. Seitdem ist die Bundeswehr eine Freiwilligenarmee. Nun sprechen sich mehrere Parteimitglieder der CDU offenbar dafür aus, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, soll sie in der Debatte um ein neues Grundsatzprogramm der Partei eine wichtige Rolle spielen. Hauke von Hallern fasst zusammen.
Die Wehrpflicht sollte für Männer und Frauen gelten, sagte der nordrhein-westfälische Bundestagsabgeordnete Sensburg in der Zeitung. Ein verpflichtendes Jahr müsse geplant werden und wer nicht zur Bundeswehr wolle, könne seinen Dienst auch woanders ableisten. Auch der hessische Abgeordnete Veit sprach sich für einen allgemein verpflichtenden Dienst bei der Bundeswehr, dem technischen Hilfswerk, in der Pflege oder in der Gesundheitsversorgung aus. Er sollte 12 Monate dauern. Die CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer will das Thema schon beim nächsten Parteitag als eine der Leitfragen für die Debatte über das neue Programm beschließen lassen. Auch die SPD zeigt sich laut FAZ offen. Es müsse diskutiert werden, ob der bisherige Weg ausreiche, um genügend Personal für die Verteidigung des Landes zu gewinnen, sagte der Obmann der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuss Felgentreu.
In der Hamburger Innenstadt, wo sonst geshoppt und flaniert wird, ging es heute bunt, laut und richtig schrill zu. Es ist Christopher Street Day. Thematisch ist das dritte Geschlecht der Mittelpunkt der heutigen Parade, die sich laut Polizei 180.000 Menschen entlang der Straßen angeschaut haben. Unter ihnen auch unsere Reporterin Anne Adams.
Startschuss war heute Vormittag das Straßenfest an der Binnenalster. Die große Parade zum CSD, die heute Mittag an der langen Reihe in St. Georg losgegangen ist, bildet den Höhepunkt der Pride Week. Mittendrin natürlich Hamburgs bekannteste Drag Queen Olivia Jones.
Das ist ganz wunderbar. Wir feiern hier heute die Vielfalt und die bunte Seite von Hamburgs. Ich sitze hier im Café Gnosa und schaue mir die Parade an und mir geht wirklich ein Herz auf, weil hier Tausende von Leuten friedlich feiern und für ihre Rechte demonstrieren. Das ist einfach toll.
Knallbunt und laut sind die bunt geschmückten Trucks durch die Hamburger Innenstadt gezogen. An der Spitze mit dabei auch Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank.
Ja, es ist eine großartige Parade. Ich bin seit vielen Jahren dabei und es ist für mich immer toll zu sehen, wie viele Menschen, nicht nur aus Hamburg, sondern auch Gäste aus aller Welt hier sind. Die Straßen säumen, die vorbeiziehenden Trucks bejubeln, mittanzen, ja, und geradezu ekstatisch sind. Und ich finde, darüber hinaus darf man nicht vergessen, dass es zwar eine glitzernde, bunte Parade ist, aber dass sie natürlich einen ernsten Hintergrund hat, sodass das heute auch eine politische Demonstration ist. Und ich hoffe, dass wir dieses Thema stark machen können.
Sexuelle Vielfalt und Toleranz, darum geht es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Demonstration. Das Motto in diesem Jahr: freie Bahn für Genderwahn.
Ja, man muss sich natürlich als schwuler Mann einfach zeigen. Man muss natürlich da sein, man muss sich präsentieren, dass man das ist auch normale von uns gibt, halt nicht nur irgendwelche völlig durchgeknallten. Und da muss man natürlich auf die Straße gehen dafür. Es gibt auch genug Diskriminierung. Insofern müssen wir dafür gerade stehen und hier sein.
Family extrem, super Family. Im Vergleich zu anderen CSDs ist der Hamburger CSD sehr, sehr familiär, sehr, sehr toll.
Mein persönliches Anliegen, dass die Menschen mehr akzeptiert werden und dass Schwul und Lesben einfach integriert werden in die Gesellschaft und keine dagegen sind mehr.
Dass man auf jeden Fall zeigt, dass man da ist, dass es uns gibt, dass wir sehr viele sind und dass es zum normalen Alltag dazugehört, dass wir da sind und dass wir nicht nur schrill und bunt sind, sondern dass wir auch noch viel mehr zeigen können als das.
Inzwischen ist der Zug am Gänsemarkt eingetroffen. Dort soll heute noch bis in die Nacht friedlich weitergefeiert werden.
Sie hören das Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Und bei uns wird es jetzt sportlich. Und dafür ist jetzt bei mir im Studio Matthias Dröge. Und der nimmt Sie mit nach Glasgow.
Nach dem dreifachen Bronzefreitag gibt es bei den European Championships jetzt auch Silber für Deutschland. Joachim Eilers, der Bahnradsprinter, verpasste im 1000-Meter-Zeitfahren nur knapp den EM-Titel.
Letztendlich hat nur noch eine Zehntel zum Sieger gefehlt. Ist natürlich ein bisschen traurig, aber naja. Am Dienstag geht es dann mit dem Kairin weiter und da sehe ich nochmal realistische Chancen, vorne anzugreifen.
Auch Lisa Brennauer möchte heute nochmal angreifen. Die 30-Jährige hat eine Silbermedaille schon sicher, möchte diese aber heute Abend im Finale der 3000 Meter Einerverfolgung gerne noch vergolden. Der 1. FC Köln hat sein Auftaktspiel der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Im Westduell siegte der Erstliga-Absteiger beim VfL Bochum mit 2:0. Jan Wochner war dabei.
Spielerisch konnte der 1. FC Köln nur wenig überzeugen. Die Punkteausbeute stimmte den neuen Trainer Markus Anfang und die rund 6000 mitgereisten Kölner Fans aber am Ende glücklich. Das 2:0 in Bochum war schmeichelhaft, denn Bochum war im ausverkauften Ruhrstadion über weite Strecken des Spiels besser. Cruz traf für Bochum nur die Latte. Der VfL hatte weitere Top-Chancen und bekam einen berechtigten Vollelfmeter dazu nicht zugesprochen. Köln machte die Tore kurz vor der Pause beim Eigentor von Bochums Leitsch nach einer Stunde durch Neuzugang Tschichos. Erst danach kontrollierten die Kölner das Geschehen. Trotz gelb-roter Karte gegen Meré brachte der FC den Vorsprung souverän über die Zeit.
Für Kölns Neutrainer Markus Anfang war es also zumindest vom Ergebnis her ein gelungener Einstand.
Wir haben heute nicht so Fußball gespielt, wie wir das können, aber wir haben uns reingekämpft in die Partie und wir haben in den entscheidenden Phasen haben wir das Tor gemacht. Ich glaube, kurz nach der Halbzeit, da hatten wir auch die Möglichkeit, 2-3 Mal schon das Tor zu machen mit Dominik Drexler einmal. Aber insgesamt, glaube ich, war es ein erkämpftes 2-0 für uns.
Also Absteiger Köln hat es besser gemacht als der Hamburger SV. Die Hamburger verloren ihr erstes Spiel gestern Abend gegen Holstein Kiel mit 0:3. Trainer Christian Titz hat diesen Dämpfer nach einer Nacht drüber schlafen heute so erklärt.
Es gibt Spiele, wo einfach bei dir gewisse Dinge nicht klappen. Dann wirst du ein Stück weit unsicherer, weil du so in der Bringschuld zu Hause bist. Und dann funktioniert die eine oder andere Sache nicht. Und das ist gestern passiert. Das war ja offensichtlich in der zweiten Halbzeit. Ja? Das wollen wir auch gar nicht gut reden. Aber trotzdem haben wir auch das Vertrauen in die Mannschaft, dass wir das zum nächsten Spieltag wieder hinbekommen.
Die erste Auswärtsfahrt führt den HSV dann nach Sandhausen. Die Stimmung, die ist da aber ähnlich schlecht. Sandhausen war 80 Minuten lang heute näher dran am Dreier. Am Ende verloren die Kurpfälzer aber mit 1:3 bei Greuther Fürth. Außerdem gewann Regensburg das bayerische Duell gegen Ingolstadt mit 2:1. Morgen startet dann die Zweitligasaison für zwei weitere Westvereine und auch einen Nordklub. Der FC St. Pauli spielt bei Aufsteiger Magdeburg, Paderborn tritt in Darmstadt an und Arminia Bielefeld gastiert in Heidenheim.
Und das war Partywissen Sport im Echo des Tages auf NDR Info. Und WDR 5, schön, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen einen schönen, entspannten Sommerabend. Am Mikrofon verabschiedet sich Charlotte Voss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.